Ja, willkommen zu Tag 10 der Berlinale. Die Berlinale geht eindeutig schon zu Ende. Das merkt man, weil hier am Potsdamer Platz schon viel, viel weniger los ist. Und auch bei uns im Podcast ist schon weniger los. Wir sind heute zu dritt. Ich bin Philipp Schwarz. Ich stehe hier mit Michael Kienzel und Silvia Schimanski. Und wir werden kurz über den letzten Außerkonkurrenz-Wettbewerbsfilm, die Doku Amazing Grace über einen Auftritt Aretha Franklins reden und dann noch kurz über unsere spontanen Abschlussgedanken zu dem Festival, bevor wir dann morgen in der allerletzten Folge nochmal auf die Bärenvergabe reagieren werden. Aber wir fangen an mit Amazing Grace, einem Dokumentarfilm, über den Michael kurz was erzählen will.
Also Amazing Grace zeigt eigentlich ein Konzert, könnte man sagen, von Aretha Franklin, oder eigentlich ist es eine Studioaufnahme. Sie hat damals ihr gleichnamiges Album aufgenommen, ein Album mit Gospel-Liedern oder teilweise auch Lieder von anderen Soul-Sängern wie Marvin Gaye mit einem Gospel-Chor. Und Sidney Pollack, der bekannte Regisseur, der mittlerweile auch schon verstorben ist, hat damals dokumentarisches Material gedreht, das aber angeblich aus technischen Gründen irgendwie nie zu einem Film geworden ist. Jetzt wurde letztes Jahr dieser Film fertiggestellt. Aretha Franklin wollte nicht, dass er veröffentlicht wird, wobei mir persönlich nicht ganz klar war, warum das eigentlich so ist. Also ich habe das jetzt nicht richtig recherchiert. Sie hat sich irgendwann mal darüber geäußert und gemeint, dass irgendwie ihr Bild immer noch ihr selbst gehört und so, und wollte das dann irgendwie unterbinden. Aber ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Grund gab. Auf jeden Fall war das dann auch sehr schön, weil sie ist gestorben und einen Monat später hatte der Film dann Premiere. Und er ist eben heute in der Früh hier im Berlinale Palast gelaufen. Und also mir hat er sehr gut gefallen. Ich habe jetzt schon so ein paar Musikfilme im Laufe des Festivals gesehen, zum Beispiel A Dog Called Money. Das ist irgendwie ein Film über PJ Harvey, der in meinen Augen eher so ein nicht besonders inspiriertes Image-Video über ihr letztes Album ist. Also werden dann irgendwie so, sie hat das unter anderem in Algerien und anderen Ländern aufgenommen, und dann werden dann so Bilder von traurigen Straßenkindern zwischen die Lieder geschnitten und so. Also es ist schon eher grauenvoll. Dann habe ich mit Silvia gestern einen indischen Film gesehen, 11 Miles heißt der. Das ist irgendwie ein Film aus den 80er Jahren, der irgendwie eine indische Subkultur beschreibt. Das sind irgendwie, sie wurden mit Rastafaris verglichen. Das ist so eine traditionelle Musik, die auch, in der es sehr viel ums Erzählen geht. Die Gaul hieß es, oder? Oder Baul?
Ball.
Ball. Genau, die Ballkultur, der irgendwie sehr schöne Musikszenen hat und eher so einen etwas modernistischen Ansatz, würde ich sagen. Also irgendwie so, Silvia würde sagen, ein Werkstattfilm.
Ja, mit philosophischen Zitaten gespickt, so Foucault und solche Sachen. Machte aber nichts, weil die waren schnell wieder weg und es waren sehr viel von den Musikern zu sehen. Und ich mochte vor allen Dingen, dass das so trancemäßig und ekstatisch waren. Sehr, sehr gute Performer, die Typen. Und sehr, sehr abenteuerlich aussehend. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das ist auch, worauf ich hinaus will. Also der Film gestern war auch schon dieser indische, trotz diesem vielleicht nicht immer passenden diskursiven Ansatz. Und der Film heute war wirklich ein klassischer Konzertfilm eigentlich. Der war sich seiner Schauwerte bewusst, hat sie zur Geltung gebracht, und das hat er auch ganz toll gemacht. Und zur Geltung bringen heißt eben die Musik und irgendwie auch so ein bisschen die Location. Das findet in so einer recht kleinen Kirche statt in L.A., die irgendwie auch schon sehr interessant aussieht, schon so ein bisschen abgeranzt ist. Irgendwie so, man sieht den Schimmel teilweise so an der Decke. Im Hintergrund ist irgendwie so ein großes Bild mit einem Airbrush, Jesus, mit einem Hünenhaften.
Völlig absurd, es kommt wie Daniel Craig aus den Wellen quasi. Also ein sehr, sehr, sehr witziges, auch übertriebenes Bild.
Ja, auch so im Hintergrund, so im Halbschatten, dann Johannes der Täufer. Das sieht auch so ein bisschen aus wie aus so einem Actionfilm. Und das ist irgendwie schon so eine ganz gute Kulisse. Und ja, es ist, ich würde sagen, dass er versucht, schon so ein Gefühl von Nähe herzustellen. Es sind jetzt nicht irgendwie großartige Close-ups oder so dabei, aber er ist immer sehr nah dran und versucht irgendwie so diese elektrisierende Energie einzufangen. Es gibt irgendwie einen Chor auch, der irgendwie auch sehr laut wird und irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass man so selbst so als Zuschauer mit dem richtigen Soundsystem auch so ein bisschen in Vibration versetzt wird. Und Aretha Franklin ist irgendwie ja eigentlich recht unscheinbar, steht immer relativ schüchtern am Mikro und ja, sie singt eigentlich nur. Philipp hat schon die Theorie aufgestellt, das wäre vielleicht eine rechte Kirche, in der Frauen nicht sprechen dürfen.
Keine Ahnung, nein.
Weil ihr Vater nämlich auch einmal auf die Bühne kommt und irgendwie auch über sie redet, dann in der dritten Person, und irgendwie, es gibt auch einen Reverend, der immer viele Witzchen zwischendurch macht und auch über sie in der dritten Person redet, aber sie selber sagt, glaube ich, wirklich kein einziges Wort.
Sie sagt nichts, sie sagt nur, also es gibt ein kurze, wo sie mit irgendwie dem Techniker, ich glaube den anderen Musikern über die Tonart sich kurz verständigt und dann am Schluss sagt sie nur einmal auf Wiedersehen, aber sonst ist sie wirklich quasi sehr, ich fand auch das irgendwie das Interessante auch, wie sie so auftritt, weil es ist tatsächlich zum Beispiel alles, die Interaktion mit dem Publikum ist komplett ausgelagert an diesen Leiter des Chors, der ist der immer mit dem Publikum das anfeuert und auch so sagt, ja, ihr müsst jetzt mittun, und Aretha Franklin sagt nichts dergleichen, sondern kommt nur und singt. Und ich meine, ich weiß auch gar nicht, was so die Wirkung Schluss unterm Strich davon ist. Am Anfang, okay, das ist, also sie ist wirklich nur die Stimme. Also sie ist nicht hier, um irgendwie eine Person zu sein, mit der man sich jetzt nachfühlt, sondern es ist wirklich nur die Stimme. Aber dann gibt es eben auch diese Szene, wo quasi ihr Vater auf die Bühne gebeten wird, um ein bisschen über Aretha zu reden. Und er redet dann so quasi über ihre Einflüsse und sie sitzt nur daneben und irgendwie, also ich, keine Ahnung, ich habe mich
sie
da so...
Sie weint dann mal.
Sie weint irgendwann mal. Und aber ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, also ich an ihrer Stelle, ist jetzt natürlich ein bisschen ein blödes Unterfangen, aber halt ich allein in dieser Zone denke ich mir, das wäre mir hochgradig, das wäre irgendwie erniedrigend, wenn irgendwie mein Vater jetzt irgendwie groß... statt meiner irgendwie erklären würde, was in mir so vorgeht. Ja. Aber ich fand das, es ist immer interessant. Was ich mir auch wieder gedacht habe, ist so einfach so ein Grundding von so Konzertfilmen, was irgendwie auch so Teil von so der Erfahrung von so Konzertfilmen ist, dass es, also jetzt gerade auch hier, dass es so, also gerade bei Popmusik, dass es ja darauf ausgelegt ist, dass man so mittanzt und mitsingt oder dass man so körperlich aktiviert wird, so irgendwie mitzutun, und dass das halt im Kino eben nicht möglich ist. Also dass immer diese...
Hat keiner mitgeklatscht.
Nee, und aber und meistens, also ich war noch nie, ich weiß nicht, ob es da so gewisse Vorführ-Settings gibt, wo das irgendwie dann erlaubt ist, aber es ist halt doch irgendwie Teil auch der Erfahrung, dass man halt jetzt, keine Ahnung, andere Konzertfilme, dass man halt eigentlich da stumm sitzen muss und trotzdem so angesprochen wird, irgendwie eigentlich aufzustehen und mitzutun. Also dadurch kriegt das immer so ein bisschen was Melancholisches. Also so, es ist so eine Ausgelassenheit, die man selber irgendwie innerlich spürt, aber dann auch nicht irgendwie ausleben kann. Der Film ist tatsächlich, also er gibt sich auch sehr so als nur als Materialsammlung, also als ungestaltete Materialsammlung, was natürlich eine völlige Fiktion ist. Es gibt keinen Regisseur, es gibt nur so einen Produzent, der sich irgendwie Arrangeur oder irgendwie sowas nennt. Also quasi, es ist so, es gibt sich so eben, dass es wirklich nur dieses Rohdokument ist. Aber ich fand, wie gesagt, ich fand diese sehr interessante Art und Weise, wie Aretha Franklin da auch auftritt, wo man vielleicht auch denkt irgendwie, okay, ihr geht es vielleicht nur um die Platte, die aufgenommen wird, also geht es wirklich nur um die Musik, um das Technische und nicht dafür, für die Leute, die dann eigentlich nur Statisten sind, irgendwie eine Show abzuliefern. Aber dann doch irgendwie ein interessanter Film, irgendwie auch ganz gut für den letzten.
Ja, weil man auch ein bisschen das Gefühl hat, dass man in eine Community reinschaut, wenn man innerhalb dieser Gemeinde ist. Das ist irgendwie eine religiöse Gemeinde, das wird auch immer wieder darauf hingewiesen. Wir sind in keinem Konzertsaal, sondern wir sind im Gottesdienst, was jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig den Unterschied macht. Es gibt schon irgendwie auch durchaus ekstatische Szenen. Und ich glaube, man könnte auch sagen, es hat schon auch was damit zu tun, dass es eben eine afroamerikanische Community ist, das irgendwie so verwurzelt in afroamerikanischen Musiktraditionen, in dem es irgendwie so einen ständigen Austausch zwischen Publikum und Musikern gibt, also in dem auch immer während sie singt, dann immer reingerufen wird und irgendwie applaudiert, kommentiert wird und so, und das dann irgendwie auch zumindest ein prominenter Gast da ist, und zwar Mick Jagger, der aber dann irgendwie so ganz hinten am Rand rumgockelt und für den sich dann irgendwie, also weder die Kamera groß interessiert, noch irgendwie der Reverend oder so, der holt halt irgendwie alle möglichen, den Vater holt er hoch, eine andere Gospelsängerin, die scheinbar sehr bekannt ist, die ich allerdings nicht kannte, Ward heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen, aber es wird halt irgendwie auch nie erwähnt, dass da jetzt Mick Jagger hinten steht, und das fand ich eigentlich ganz hübsch.
Ja, ging mir auch so. Damit ist quasi das, wenn man so will, das offizielle Berlinale Palastprogramm zu Ende. Und jetzt geht auch eigentlich die Berlinale zu Ende. Deswegen wollte ich nochmal kurz in die Runde fragen, gibt es so erste Reaktionen? Ich fange jetzt mal mit dir an, Michael. So, wie hast du das Festival erlebt? Was ist am Positiven und Negativen sticht für dich spontan heraus?
Also es ist für mich wie immer auf der Berlinale eigentlich recht zerfahren. Ich habe dieses Jahr so wenig Wettbewerb geschaut wie eigentlich noch nie. Ich habe, glaube ich, nur 3 Wettbewerbsfilme angeschaut, die mir aber auch alle 3 gefallen haben. Also will ich da überhaupt nicht meckern. Und ansonsten, ja, ich meine, so die historischen Screenings haben mir eigentlich fast wieder am besten gefallen. Es gibt halt im Panorama oder im Forum oft diese Filme, die halt ja irgendwie jetzt nicht komplett uninteressant sind, aber so oft etwas skizzenhaft oder irgendwie oft so gemeint, dass man sich dann, die irgendwie so sich so auf etwas Archaisches beruhen, bei dem man sich als Zuschauer dann viel auch selber denken soll. Aber ich finde, es sind nicht wirklich interessante Filme. Es sind dann oft so Filme, die halt irgendwie für ein Festival gedreht werden, auf ein paar Festivals dann gezeigt werden und dann meistens auch oft zu Recht wieder verschwinden. Ja. Also es war eigentlich, wie immer, bei der Berlinale zerfährt sich das halt immer sehr und im Prinzip hat jeder sein eigenes Festival, was ich einerseits traurig finde, weil man halt die Leute nicht so oft sieht, wie jetzt zum Beispiel in Cannes oder so, wo man sich ständig über den Weg läuft, wo das alles irgendwie so ein bisschen heimlicher ist. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie schön, dass man irgendwie sich so selbst sein individuelles Festival zusammen kuratieren kann.
Ja, Silvia, das war ja deine erste Berlinale und deswegen wäre es natürlich interessant, also wie hast du das erlebt?
Es hat mir erstaunlich gut gefallen. Ich hatte mir gedacht, es könnte mir auch nicht gefallen, weil ich bin nicht gewöhnt, so eine Menge aktueller Filme zu sehen. Ich bin sehr oft auf Festivals, aber es sind immer fast immer Retro-Geschichten. Und ich war auch durch meine Lektüre über die Berlinale allgemein vorgewarnt. Und das hat es mir aber doch besser gefallen, als ich vorher gedacht hatte. Ich habe aber auch Glück gehabt mit meiner Auswahl. Ich bin so der Nase nachgegangen. Und so, weil es so schön international ist, bin ich in der Welt rumgekommen sozusagen, Afghanistan, Dominikanische Republik.
Hast du denn groß geplant, also hast du wirklich geschaut, diese und diese, oder hast du dich so ein bisschen treiben lassen und da auch so mal einfach spontan in Sachen reingegangen?
Also ich habe es einigermaßen geplant, weil man es ja muss, sonst kommt man da nicht mehr rein in die Vorstellungen meistens. Und ja, hatte irgendwie Glück damit. Also ich habe mir ein paar Trailer und solche Sachen angeguckt und dann lief es auch schon. Am meisten reingeschafft habe ich mich in Shane. Also der gefiel mir mit am besten. Also es waren mehrere Filme, die ich top fand und der war dabei. Ansonsten möchte ich noch Holy Beast erwähnen. Das war mein erster Film, den ich geguckt habe. Den fand ich, ja, so lala.
Aber er war der erste.
Genau, es war der erste. Er war sehr, was mir gefiel, weil hat meine Erwartungen eigentlich bedient, weil er spielte in der Dominikanischen Republik. Er ist sehr bunt und es war ein Tänzer da, der göttlich war. Ein wunderschöner Mann, Mensch, androgyn, mit den weichsten Bewegungen der Welt und unglaublicher Gelenkigkeit. Der wurde groß gefeatured, der tauchte auch, man sah die Luftbläschen aufsteigen und so. Es war ein ästhetischer Genuss, ja.
Ah ja, gut, das ist sehr schön. Also ich meine, ich kann mich nur erinnern, wie ich irgendwie so die ersten Mal auf der Mal, dass es halt wirklich so, es ist so ein Ozean, in dem man halt irgendwie so eintaucht und dann quasi sieht man irgendwie, ich meine, da ist einfach auch die Tatsache, dass man einfach einen Film sieht, den man einfach so nie gesehen hätte, auch wenn man sich vorher wenn quasi bewusst nicht dafür entschieden hätte, aber dann gibt es vielleicht so diese eine Szene wie so ein Tänzer oder ein Bild, das irgendwie, wo man sich dann denkt, okay, das war es jetzt irgendwie doch wert, quasi. Man muss halt tatsächlich dann irgendwie, ich habe das Gefühl, damit die Biennale funktioniert, muss man halt wirklich Masse schauen, damit sich diese Momente irgendwie dann addieren, wenn man quasi auch logischerweise, wenn das halt zu viel ist, ist halt nicht jeder Film quasi ein komplett von A bis Z durchgängig irgendwie geglücktes Werk. Aber ja, deswegen ist es auch schwierig, so quasi spontan eine Bilanz zu ziehen und zu sagen, das war jetzt
ja,
irgendwie
ja,
quasi, oder das waren jetzt irgendwie die auch so inhaltliche Themen oder Stilist, oder das ist eben bei diesem großen Festival irgendwie.
Ich finde, das geht sowieso nie.
Das geht, ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber vielleicht ist es so eine Fiktion, die sich in anderen Fällen ein bisschen besser konstruieren lässt. Und hier ist es einfach von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt. ja, deswegen also die Frage, wie das nächstes Jahr wird, ob sich da irgendwie, aber wahrscheinlich an der Grundstruktur des Festivals, jetzt einfach an der Größe und auch an dem.
Ich weiß ehrlich gesagt auch bis jetzt nicht, ob Chatrian, ob sich seine Berufung nur auf den Wettbewerb auswirken wird oder ob das jetzt auch irgendwie das Panorama, das Forum, eventuell die Retrospektive betrifft. Das wäre auch mal schön, wenn irgendwie Rainer Rother vielleicht entthront wird und dann irgendwie mal so ein bisschen fetzigere Retrospektiven kommen, aber gut. Davon müssen wir uns dann wahrscheinlich überraschen lassen.
Ein Aufruf zum Umsturz bei der Retrospektive zum Abschluss. Ja, das war's dann für heute. Es gibt noch eine Meldung. Es gibt, glaube ich, noch eine Empfehlung für den Publikumstag am Sonntag. Da läuft, glaube ich, noch ein schöner Film, den Michael gesehen hat und den er uns und euch ans Herz legen will.
Ja, ich weiß nicht, wann der Podcast online geht. Also heute Freitag um 19 Uhr würde er nochmal laufen und am Sonntag immer mal im Laufe des Tages. Und zwar der Film heißt The Second Journey, läuft im Forum und ist von Arthur Cantrell und Corinne Cantrell. Ist ein recht kurzer Film, man könnte sagen ein Naturfilm, ein experimenteller Naturfilm. Und im Prinzip geht es nur darum, dass die beiden den Ayers Rock auf 16mm gefilmt haben. So sich ihm langsam nähen und dann sozusagen in sein Herz vordringen. Der Film wurde jetzt restauriert digital im Rahmen des Projekts, glaube ich, Archive außer sich vom Arsenal. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Film. Er hat schon so ein bisschen was Hippie-mäßiges. Es gibt auch so ein Voice-Over am Anfang und da sagen die dann auch so, ja, irgendwie die Exploitation of the Indigenous People und was war es noch, the Evils of Tourism und so. Und da habe ich mich natürlich dann schon gefragt, okay, ihr seid zwei Weiße, die mit 16mm Kamera jetzt zum Ayers Rock fahren und ihr seid ja auch nicht so wirklich anders. Aber tatsächlich sind diese wenigen Elemente gar nicht so störend, weil er echt sehr schön ist, weil sie den Berg jetzt irgendwie nicht so als Berg begreifen, sondern wirklich so als wie so ein mythologisches Wesen, dem sie sich nähern, ihn unter verschiedenen Lichtbedingungen filmen und teilweise dann sich irgendwie wirklich nur so über die Oberfläche gehen mit so einer auch sehr seltsamen Tonspur, die irgendwie so ein bisschen was... Ja, ich musste auch an Werner Herzog denken, weil er auch irgendwie so das Abenteuer in den Vordergrund stellt, zum Beispiel La Soufrière, heißt er, glaube ich, da, wo er zu dem Vulkan fährt. Und da ist es auch so ein bisschen so, dass die dann oft so ihre, ja, weiß ich nicht, das, was sie tun, dann auch ein bisschen kommentieren, also nur sehr spärlich, dann im Laufe des Films immer weniger und irgendwie auch so ein bisschen feststellen müssen, dass sich vieles nicht so richtig darstellen lässt, aber dass es auch irgendwann mal so ein Film ist, der dann völlig die Distanz aufgibt und dann sich so richtig so reinstürzt und sich der Faszination dieses irgendwie nicht greifbaren Gebildes hingibt. Und den kann ich sehr empfehlen, der dauert auch nur 74 Minuten.
Hört sich gut an.
Ein guter Film zum Reinstürzen, also ein kurzer Film zum Reinstürzen ist, glaube ich, ein gutes quasi... guter Tipp für den Publikumstag am Sonntag. Ja, dann war es das für heute und dann quasi kommt eigentlich noch von uns, vom Per Podcast, nur morgen eine kurze Reaktion auf die Bären und dann ist die Biennale schon wieder vorbei.
Ja, dann, so ist das Leben.
So ist das. Ja. Dann muss wieder raus in die Welt. Dann, ciao.
Bis morgen. Tschüss.
Tschüss.